Hey Julia, kennst du eigentlich deine Blutgruppe?
Klar, A positiv. Und was ist deine?
Ich würde sagen, immer positiv.
Ich glaube, der Felix hat mal wieder einen Hitzeschlag abbekommen bei diesen sehr, sehr heißen Temperaturen heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Mein Name ist Julia Riemenschneider. Wir sind Ärzte, Geschwister und wir machen alle zwei Wochen auf Missstände in unserem Gesundheitssystem aufmerksam, die uns in der Medizin, unsere PatientInnen und auch dich täglich treffen. Ja, wir sitzen hier im doch sehr, sehr warmen Darmstadt aktuell. Wie gesagt, mein Name ist Julia Riemenschneider. Mir gegenüber sitzt mein Bruder
Felix Riemenschneider.
Du siehst auch ein bisschen aus, als wenn du mit Sebastian Kurz zu tun hättest. Egal.
Das wurde letztens über mich gesagt.
Das, mir tut es immer noch ein bisschen leid. Hast du dich getroffen eigentlich im ersten Moment oder fandest du es witzig?
Ich fand es gar nicht, weil ich war aufgeregt.
Was soll ich sagen? Ich bin in einem Podcast. Oh mein Gott, das passiert mir sonst nie.
Ich fand es so genauso aufregend, wie mit dir alle zwei Wochen einen Podcast aufzunehmen.
Okay, krass. Dafür wirkst du gerade sehr entspannt. Na gut. Entspannt werden wir jetzt erstmal in unser Feedback sliden. Wir hatten ja die letzten drei Folgen über die Kinder hierzulande berichtet. Und da wurde ich tatsächlich von einer Patientin, liebe Grüße an dieser Stelle, in der Praxis angesprochen, die sich sehr über die AKIK-Folge gefreut hatte, weil sie selber auch eben als quasi Omi immer in einem Krankenhaus in Frankfurt tätig ist. Und ja, nach wie vor fand ich die auch sehr schön. Wer sie noch nicht gehört hat, sie ist noch nicht so alt. Hört noch mal rein. Hast du noch irgendwas zu sagen zu den letzten Folgen?
Ich habe noch mal interessante Eindrücke gewinnen können ja vom SPZ. Das war ja ganz nett. Da bin ich in der Mittagspause noch mal hingecruised und habe mir auch mal so eine Behandlung von so einem Patienten angeguckt. Das war wirklich sehr interessant. Das war ja wie so ein Spielraum oder so ein Turnraum, würde ich sagen, mit vielen Matten, wo man wirklich ganz ausführlich und auch in ruhiger Atmosphäre die Kinder untersuchen konnte und es war wirklich ein sehr interessanter Einblick. Vielen Dank nochmal dafür und da hat wirklich jedes Kind eine halbe Stunde Zeit, begutachtet zu werden und das finde ich wirklich weiterhin eine sehr gute Sache. Also an dieser Stelle nochmal viele Grüße und ich habe auch noch viele gute Inputs während dieser, ich sag mal, Hospitation bekommen für neue Folgen. Die habe ich dir aber noch nicht gesagt, Julia.
Da bin ich schon ganz gespannt wie ein Flitzebogen. Gut, bevor du mir darüber berichtest, kommen wir erstmal zu den aktuellen News, die wir hier vorbereitet haben für euch. Wir möchten noch einmal über die Apothekenreform mit euch sprechen, denn die wurde am 22.05.2026 vom Bundestag beschlossen. Wir nehmen heute am 19. Juni auf, sie ist de facto schon etwas her und wir haben auch schon mal in der Folge 56 Deutschlands Apotheken darüber berichtet. Aber ich habe das Gefühl, dass doch immer relativ wenig Beachtung dieser Reform zugutekommt. Deswegen möchten wir noch mal kurz die wichtigsten Beschlusspunkte hier zusammenfassen. Letztendlich ist das Gesetz zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung, kurz APOVWG. Sie soll zum einen verschiedene Apothekenstandorte stärken, insbesondere in ländlichen Gebieten, soll eine Verdopplung der Notdienstpauschalen und ein neuer Zuschuss für Teilnotdienste eingeführt werden. Zudem ist es künftig leichter, Zweigapotheken in ländlichen Regionen zu gründen. Des Weiteren vorübergehende Aufrechterhaltung des Apothekenbetriebs in ländlichen Regionen durch erfahrene pharmazeutechnische Assistenten, kurz PTAs, soll ermöglicht werden. Es soll eine Erweiterung des Leistungsspektrums in den Apotheken geben, wo zum Beispiel der Bevölkerung ein niederschwelliger Zugang zu Impf-, Test- und Präventionsangeboten ermöglicht werden soll. Zum Beispiel soll mit verschiedenen Totimpfstoffen geimpft werden dürfen, zum Beispiel Tetanus oder FSME. Es soll verschiedene Angebote für Schnelltests für bestimmte Erreger geben und auch kleinere Blutentnahmen zu diagnostischen Zwecken. Und außerdem sollen auch verschiedene Beratungsangebote etabliert werden, zum Beispiel zur Rauchentwöhnung. Dann soll es Abgaben von bestimmten verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ohne Rezepte in dringenden Fällen als Anschlussverordnung bei einer Dauermedikation und bei akuten und komplizierten Erkrankungen geben. Außerdem, Nullretaxationen aus formalen Gründen werden abgeschafft. Gibt die Apotheke ein medizinisch gleichwertiges Arzneimittel wie das eigentlich abzugebende Arzneimittel aus, darf die Krankenkasse die Abrechnung der Apotheke nicht mehr aus formalen Gründen beanstanden. Apotheken sollen darüber hinaus künftig bei der Einlösung von Arzneimittelverordnungen eines vorrätigen Arzneimittels herausgeben dürfen, sofern rabattierte Arzneimittel nicht verfügbar sind. Und im Hinblick auf flexiblere Arbeitszeitmodelle kann die Apothekenleitung von Filial- und Zweigapotheken auch durch zwei Personen wahrgenommen werden. Insgesamt hat man das Gefühl, vieles soll so ein bisschen gelockert werden, mehr Kompetenzen sollen zugesprochen werden.
Am Ende des Tages ist ja immer aus unserer Perspektive auch schwierig zu bewerten, weil wir befinden uns ja gar nicht so richtig in dem Kosmos der Apotheken, sondern sind eher so im erweiterten Orbit. Aber was doch ganz interessant wäre, mal zu hören, was eine Apothekerin dazu sagt.
Hallo ihr Lieben, genau, jetzt ganz kurzes Statement. Ich muss sagen, ich finde es gerade eh sehr schwierig, sich dazu zu äußern, weil da sich ja auch dauernd irgendwas verändert. Und ich verfolge das natürlich sehr intensiv, aber gleichzeitig fällt es mir auch sehr schwer, da noch durchzublicken, weil es eben so viele Änderungen gibt, so viele verschiedene Gesetze, sich dauernd irgendwelche Sachen wieder ändern oder verzögern, was auch immer. Aber das habt ihr ja sicherlich selber mitbekommen. Ich muss sagen, was wirklich in der Apothekerschaft eine Riesenfreude ausgelöst hat, ist, dass jetzt dieses Apothekenfixum endlich erhöht wird. Ich glaube, ab 1. Juli, meine ich, soll das ja jetzt geschehen. Und dann ja nochmal zum, 1. Januar oder so. Das ist wirklich eine, es war ja dringend notwendig. Aber trotzdem freut das natürlich jetzt alle, weil das war ja im Koalitionsvertrag auch so versprochen und wurde halt bisher nicht ansatzweise umgesetzt oder immer vertagt. Insofern ist das eine tolle Errungenschaft, insbesondere vor dem Hintergrund, dass halt ja in super vielen Bereichen gerade halt sehr viele Einsparungen stattfinden. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass in dem Zeitraum dann eine Erhöhung stattfindet. Aber die war halt nun mal jetzt auch dringend notwendig, nachdem die halt so seit, 13 Jahren oder so gar nicht mehr angepasst wurde. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass da jetzt dieser Rabatt an der Kassenabschlag ja auch erhöht wird. Das heißt, die Apotheker müssen zusätzlich aber wieder mehr abgeben an die Kassen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt irgendwie ausgeht, ob das nicht eh so eine Milchmädchenrechnung ist, dass sich das so ein bisschen neutralisiert gegenseitig. Das bleibt jetzt irgendwie erstmal abzuwarten. Das war natürlich eher weniger schön. Dann hinsichtlich, also das so bezüglich der Finanzen, also mal sehen, wo das Ganze noch hinführt. Aber hinsichtlich Dienstleistungen bin ich auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil auf der einen Seite freut es mich total, dass die pharmazeutischen Dienstleistungen ausgebaut werden. Das sind ja auch teilweise Sachen, die eigentlich eh schon in der Apotheke gemacht wurden. Jetzt vielleicht nicht in allen, aber jetzt halt abgerechnet werden können. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das anscheinend wieder so ein bisschen im Alleingang funktioniert und da ja viele Ärzte eher skeptisch gerade sind oder sich ein bisschen, angegriffen fühlen oder ich weiß nicht, da entsteht auf jeden Fall gerade ein Riesenkonflikt, weswegen auch ein Betreuungsprogramm in Thüringen abgeschafft wurde oder erstmal pausiert wurde, das Armin-Projekt, was ich total schade finde, da arbeiten nämlich eigentlich Apotheker und Ärzte zusammen, gibt so eine gesamte Betreuung des Patienten, so ein richtig tolles Medikationsmanagement-Projekt. Und das ist natürlich total schade. Und also finde ich schade, dass das so aufgenommen wird, dass das irgendwie eine Kompetenzeinschränkung der Ärzte darstellen soll, weil es ja gar nicht sein soll, sondern eher eine Entlastung und Ergänzung. Und teilweise sind das ja auch wirklich so Popelsachen, die Ärzte ja auch, vielleicht auch gar keine Zeit haben und man das dann einfach super niederschwellig ohne Termin mal schnell eben in der Apotheke machen kann. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt darauf, weil ich gleichzeitig auch denke, dass man die Dienstleistungen jetzt auch nicht, also das ist schön, dass die jetzt bezahlt werden, aber es ist natürlich auch sinnvoll, wenn vielleicht die vorhandenen auch so angemessen vergütet werden und jetzt nicht quasi immer weiter einfach nur zusätzliche Dienstleistungen eingeführt werden, die vielleicht auch gar nicht gestemmt werden können, wenn halt die anderen noch nicht mal mehr umgesetzt werden. Also das will ich jetzt nicht für alle sagen, aber man weiß ich nicht, vielleicht sollte man sich da teilweise auch erstmal um die Bestehenden kümmern, weil die werden ja eigentlich auch nicht so vergütet, als dass das kostendeckend wäre. Insofern hätte ich mir, glaube ich, eher eine Anpassung gewünscht und dann vielleicht nicht so viele neue Dienstleistungen einzuführen. Aber mal sehen. Also vielleicht sind das ja auch Dienstleistungen, die im Alltag eher erbracht werden können und sich die, ich sage jetzt mal, normalen Otto-Normalverbraucher, Apotheker eigentlich viel mehr darüber freuen, weil sie das eben eigentlich eh schon machen, als jetzt halt eben eine Medikationsanalyse beispielsweise. Deswegen lasse ich mich mal überraschen. Ich muss sagen, diese Telemedizin, die jetzt auch ab 1. Juli abgerechnet werden kann, die ist mir nicht so ganz klar, wie die ablaufen soll. Und da finde ich tatsächlich auch nicht so richtig Informationen zu, was das irgendwie alles beinhalten könnte, weil es ja auch gleichzeitig ein Zuweisungsverbot gibt zwischen Arzt und Apotheker. Insofern kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen, wie das ablaufen wird. Aber ich finde es gut, dass es generell mal in diese Richtung ein Signal gibt, weil bevor das halt alles von, so sage ich jetzt mal, dubiosen und illegalen Quellen vollbracht wird, finde ich es gut, wenn das im deutschen Gesundheitssektor bleibt, sage ich jetzt mal. Insofern, ja, irgendwie alles sehr spannende Zeiten, würde ich sagen. Und es ist jetzt ein sehr unkonkretes Feedback von mir, aber ich muss sagen, so fühle ich mich aktuell, weil es einfach so viele Neuerungen gibt und so viele Änderungen, verschiedene Gesetze und alles auch noch nicht so richtig durchgesetzt oder noch zu diskutieren. Insofern, glaube ich, bleibt es einfach spannend und abzuwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickelt und durchsetzt. Genau, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und ganz liebe Grüße.
Ja, vielen, vielen Dank. Das war Caroline, unsere Cousine und Apothekerin des Vertrauens, mit der wir ja auch damals die Folge gemacht haben. Und es ist so witzig, weil ich hatte genau dieselbe Idee ursprünglich. Hab's dann aber irgendwie wieder vergessen, dachte so, keine Zeit, ist ja auch mal viel beschäftigt. Aber vielen Dank, dass du das dann in die Hand genommen hast, Felix.
Ja, gern geschehen. Ich habe mir das auch noch nicht angehört. Das war gerade das erste Mal, dass wir das angehört haben, weil ich habe die Nachricht erst heute Morgen bekommen und wollte jetzt nicht spoilern der Julia gegenüber. Und das war jetzt auch vorher nicht abgesprochen. Also ein spontaner Einfall. Aber nochmal ein wichtiger Hinweis auf jeden Fall von der Caroline. Und ich denke einfach, dass man versucht jetzt irgendwie einfach die Arztkontakte auch, glaube ich, zu reduzieren, so gut wie es halt geht und halt einfach die Last im Gesundheitssystem zu verteilen und versucht so indirekt den Apothekenberuf vielleicht aufzuwerten, weswegen dann auch mehr von diesen Leistungen, die Caroline ja so vielleicht ein bisschen auch kritisiert hat, weiter den Apothekern zu ermöglichen. Muss sehen, wie es sich entwickelt und es sollte natürlich so sein, dass nichts durchgeführt wird, was dann nicht kostendeckend auch gemacht werden kann. Also das ist schon wichtig. Gut, das war doch mal ein etwas anderer Newsblock. Nichtsdestotrotz bleibt uns nichts anderes übrig, als auch in dieser Folge uns wieder mit einem ganz besonderen Thema ausführlich und eingehend zu befassen. Und zwar, liebe Julia, 3,7 Millionen Blutspenden im Jahr braucht es in Deutschland. Laut Angaben des Deutschen Roten Kreuzes benötigen wir täglich 15.000 Blutspenden für Operationen, Unfallopfer und bei der Behandlung schwerer Krankheiten. Die Anzahl und die Bereitschaft zum Blutspenden ist immer wieder in den Medien vertreten. Man hört das ja immer auch bei Corona oder so wieder, dass gespendet werden soll oder dass die Zahl der Blutprodukte niedrig ist. Hier sehen wir uns im doppelten Sinne mit der Alterung der Gesellschaft konfrontiert. Und zwar müssen wir zuallererst mal positiv auf die Boomer-Generation hinweisen, was wir ja sonst nicht so oft tun. Denn in dieser Generation, in der Generation unserer Eltern nämlich, zeigt sich eine überdurchschnittlich hohe Spendenbereitschaft. Und gerade diese Gruppe muss sich im Rahmen des natürlichen Alterns nun teilweise aus dem Spenderbusiness zurückziehen, aufgrund von Erkrankungen oder auch aus anderen Gründen. Also ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, das Thema einmal genauer zu beleuchten.
Und damit sliden wir auch direkt einmal rein. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe schon häufiger Blut gespendet. Es ist aber tatsächlich einige Jahre her, das letzte Mal. Und auch, dass ich damit im Krankenhaus natürlich jetzt in Kontakt gekommen bin. Eingangsfrage an dich, Felix. Was denkst du, wie sieht in Deutschland der typische Blutspender oder die Blutspenderin aus? Erstmal vielleicht welches Geschlecht?
Also ich hätte gesagt eher weiblich.
Falsch.
Okay.
Eher männlich.
Eher männlich.
Mhm.
Und dann wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht weiblich ist, denke ich auch eher jünger. Zwischen 25 und 40.
Hätte ich auch getippt, aber tatsächlich das Durchschnittsalter ist 48 Jahre. Das finde ich relativ alt. Hätte ich nicht erwartet. Wie schwer ungefähr?
100 Kilo.
70 Kilo.
Keine Ahnung.
Also männlich ca. 70 Kilo, 48 Jahre. Und in welchem Bundesland ist die Spendenbereitschaft am höchsten?
Berlin.
Bayern. Da spenden nämlich im Schnitt oder beträgt die Spendenbereitschaft von den Menschen, die spenden können, 5%. Und im bundesweiten Vergleich sind es ja nur ungefähr 3%.
Und ich gehöre leider nicht dazu. Ich habe nämlich noch nie Blut gespendet.
Bist auch noch nicht alt genug vielleicht. Bist du noch keine 48
und wie,
Jahre.
Und wie keine 50 Kilo?
70 Kilo.
Das war eine Anspielung auf was anderes.
Ach so, stimmt. Weil wir, jetzt wollen wir natürlich über die Voraussetzungen sprechen. Wer kann denn eigentlich alles Blut spenden? Und zwar ist das eigentlich relativ einfach. Jeder, der 18 Jahre alt ist und ab einem Körpergewicht von 50 Kilogramm. Da kommt die Zahl nämlich her. Bei der Erstspende werden Risikofaktoren erfragt, welche relevant sind für die Spende. Es geht insbesondere natürlich um den Gesundheitsstatus, ob man in kürzerer Zeit an einer Infektion gelitten hat oder ob man schwanger ist. Das bedeutet unter Umständen den Ausschluss. Aber auch da ist man gar nicht mehr so streng. Es gibt nicht nur Ja oder Nein, sondern das wird dann unter Umständen nochmal weiter risikostratifiziert durch den Arzt. Ein Gesundheitscheck beim Arzt im Vorhinein zur Einschätzung ist nicht erforderlich. Also man braucht kein Gesundheitszeugnis oder ähnliches mitbringen. Im Gegenteil, man kann die Blutspende sogar dazu nutzen, dass man einen kleinen Gesundheitscheck umsonst dazu bekommt. Was beinhaltet das? Zum einen wird der Blutdruck gemessen, die Temperatur, dann der Hämoglobingehalt ist essentiell dafür, dass man Blut spenden darf, genauso wie der Eisengehalt. Man bekommt eine kostenlose Analyse der Blutgruppe logischerweise und auch des Rhesusfaktor. Und es wird auch auf ganz, ganz viele verschiedene Infektionskrankheiten gescreent. Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Auch der Tipp nochmal der Blutgruppe, ich weiß nicht warum, ganz, ganz viele Menschen kommen zumindest zu mir in die Praxis und wollen das einfach mal so im Rahmen von ihrem Gesundheitscheck mit überprüfen lassen. Das kostet aber extra relativ viel Geld. Ne? Deswegen also, wenn es dich wirklich interessiert und du eben in diese Kategorie möglicher Blutspender oder Blutspenderin fällst, dann lass es auf jeden Fall beim Blutspendedienst machen. Frauen dürfen generell 4-mal im Jahr Blut spenden, Männer 6-mal im Jahr und zwischen jeder Spende müssen mindestens 56 Tage liegen. Neue Frage an dich, Felix. Was denkst du, ist in Deutschland der Rekord an den meisten Blutspenden, also dieser klassische ganze rote Beutel, eines Menschen bis jetzt? Wie oft hat er so einen Beutel?
Seit wann gelten diese Grenzen mit den 6-mal pro Jahr? Das ist wahrscheinlich noch nicht immer so.
Boah, das habe ich jetzt nicht recherchiert, ehrlich gesagt.
Wenn man 6-mal im Jahr spenden darf, darf man ja 72-mal, 6-mal pro Jahr. Ups.
Was hat das denn für eine Rechnung?
Ja, alles gut. Ich dachte gerade im Monat. Macht ja gar keinen Sinn. 120?
Tatsächlich hat es der Bernd geschafft mit 250 bis 2022. Da waren die News her. Mit seinen 69 Jahren. Der hat nämlich eine ganz seltene Blutgruppe und spendet tatsächlich. Nee, der spendet auch regelmäßig halt vor allem. Ne? Blutspenden ist dann aber nicht gleich Blutspenden. Deswegen eben nochmal der Hinweis auf diesen klassischen roten Beutel. Es gibt verschiedene Bestandteile, die gewonnen werden können. Und so beantworten wir mal im Folgenden diese Frage.
Was kann eigentlich gespendet werden und wie? Wenn man an die Blutspende denkt, denkt man ja in der Regel an einen großen roten Beutel, wie von der Julia schon gerade malerisch dargestellt, mit ca. 500 Milliliter Blut. Doch in einer Blutspende steckt natürlich unter Umständen viel mehr, was auch PatientInnen wiederum helfen kann. Einmal spenden kann bis zu 3-mal verwertet werden, beziehungsweise kann bis zu 3-mal helfen. Und zwar besteht das Blut ja aus mehreren Bestandteilen. Da haben wir einmal die ganz klassischen roten Blutkörperchen, das ist das, was man halt so kennt. Dann gibt es aber auch noch die Blutplättchen, die Thrombozyten, die für die Blutgerinnung wichtig sind. Und dann noch das Blutplasma, wo sich alle anderen Bestandteile des Blutes wiederfinden. Auch das kann verwertet werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wofür kann ich diese 3 Anteile des Blutes verwenden? Hier ist der Klassiker natürlich die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, die den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin, tragen und somit den Sauerstoff im Blut transportieren. Das wird dann natürlich gegeben, wenn man eine Blutarmut hat oder kann gegeben werden. Das Interessante hieran ist, die roten Blutkörperchen sind ja ungefähr so 90 Tage haltbar, beziehungsweise haben einen Lebenszyklus von 90 Tagen, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Blutkonserve darf ungefähr 42 Tage, also ungefähr 6 Wochen, verwendet werden. Dann muss die entsorgt werden. Die Thrombozyten, also die Blutplättchen, sind wie gesagt ein wichtiger Bestandteil der Blutgerinnung. Die werden in der Leber produziert, wenn ich mich richtig entsinnere ans Studium. Das ist ein weißer Beutel, der muss prinzipiell immer in Bewegung gehalten werden und die sind auch nur relativ kurz haltbar, nämlich nur circa 5 Tage. Das heißt, das ist das Blutprodukt, was am kürzesten haltbar ist. Und dann gibt es noch das Blutplasma. Hier finden sich zum Beispiel Proteine, also Eiweiße wieder. Es gehören auch Abwehrstoffe und Antikörper dazu und auch andere Faktoren, die wichtig sind noch für die Blutgerinnung. und auch noch größere Proteine. Hier ist die Indikation schon etwas spezifischer und immer abhängig dann von der Erkrankung des Patienten oder der Patientin. Die können eingefroren werden und sind somit am längsten haltbar, nämlich bis zu 2 Jahre, also 24 Monate. Und das wusste ich auch noch nicht.
Ich auch nicht. Und vor allem, finde ich, zeigt aber gerade bei den ersten beiden Produkten ja diese Haltbarkeit einfach auf, wie wichtig es ist auch, dass man regelmäßig Blutspenden bekommt. Welche Formen der Blutspende gibt es? Zum einen die Vollblutspende. In der Regel ist es eben die Gewinnung von 500 Milliliter Blut, welches danach in die einzelnen Bestandteile zentrifugiert wird, also Plasma, Thrombus und Erythrozyten, wie es der Felix gerade erklärt hat. Man kann aber auch nur das Plasma spenden tatsächlich. Hier werden dann die festen Blutbestandteile über eine Plasmapherese gewonnen. Der Rest wird dem Patienten wieder zugefügt und die Spende dauert dann logischerweise dadurch auch etwas länger, nämlich eher 30 bis 40 Minuten. Man darf das aber deutlich häufiger machen, nämlich pro Jahr ca. 60 Mal. Einziges Kriterium hier noch ist dann aber, dass zwischen 2 Spenden mindestens 2 Tage liegen müssen. Und es gibt auch noch die Option einer Eigenblutspende. Wie es der Name schon sagt, man spendet für sich selber in der Zukunft Blut, hat meistens eher vor größeren Operationen bei Menschen mit einem gewissen religiösen Hintergrund dann eine Bedeutung. Ansonsten habe ich das persönlich noch gehört.
Es gab mal so eine Lifestyle-Phase, wo man das vor den Prothesen gemacht hat.
Ja?
Ja. Das wurde auch mal da in der orthopädischen Klinik, wo ich mal gearbeitet habe, angeboten, aber das war vor meiner Zeit. Spannend. Das musste man dann wirklich weit vorher machen, ja, also klar. Mehrere Monate vor der OP. Musste man sich schon sehr sicher sein, dass man sich auch operieren lässt. Nichtsdestotrotz, die Idee der Blutspende erfolgt nach dem sogenannten Solidaritätsprinzip. Hierbei kommen die Blutprodukte nicht nur Menschen mit klassischer Blutarmut zugute, sondern es profitieren auch Menschen mit zum Beispiel Operationen, wo sie einen größeren Blutverlust erlitten haben, zum Beispiel bei einer Organtransplantation, bei unfallchirurgischen, also traumatologischen Eingriffen, bei Geburten aber auch und dann Menschen natürlich mit chronischen Erkrankungen, die zum Beispiel eine Blutarmut verursachen können. Da gibt es zum Beispiel genetische Erkrankungen, die in Frage kommen, aber auch andere degenerative Erkrankungen. Dann gibt es noch die Patienten mit einem geschwächten Immunsystem, zum Beispiel aus den hämato-onkologischen Formenkreisen, also zum Teil dann auch Menschen, die Blutkrebs haben oder Menschen, die unter einer Chemotherapie stehen, wodurch dann auch zum Beispiel die Blutproduktion des eigenen Körpers eingeschränkt sein kann. Dann gibt es noch Menschen, die haben eine Blutgerinnungsstörung, da fehlen zum Beispiel manche Faktoren aus dieser Kaskade, die unser Blut gerinnen lässt. Da kann es auch sein, dass es generell durch eine erhöhte Blutungsneigung immer einen sehr niedrigen Hämoglobinwert gibt oder dass auch spezifische Faktoren zugeführt werden müssen. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, an Menschen, die auch in der Orthopädie da waren für Prothesen oder ähnliches und dann einfach diese einzelnen Faktoren substituiert bekommen haben oder dann halt das Blutplasma, wo sich mehrere Faktoren dann wiederfinden und dann in diesen sogenannten FFPs, also Fresh Frozen Plasma, das so ein bisschen schrotflintenartig dann zugeführt bekommen haben. Jetzt fragen wir uns natürlich alle, aber warum gibt es denn jetzt jährlich überhaupt Engpässe bei den Blutbanken?
So sieht's aus. Ich habe mich das schon ganz, ganz lange gefragt. Jährlich ab Mai gibt es immer diesen erwarteten Engpass. Die Ursache dafür ist ganz einfach. Generell sinkt einfach die Bereitschaft zur Blutspende. In Deutschland sind es ja durchschnittlich knapp 3% der Gesamtbevölkerung. Circa 5% wären ausreichend für eine regelmäßige, suffiziente Versorgung. Aber gerade in den Sommermonaten, wenn Menschen mehr draußen sind, Unternehmungen machen, Sommerferien sind, vergisst man es de facto unter Umständen einfach, auch wenn man regelmäßig spenden geht. Und dadurch ist die Bereitschaft dann gerade bei warmen Temperaturen leider geringer. Und man vermutet vielleicht für sich persönlich eben dadurch auch Nachteile, die man halt nicht möchte. Wir haben ja eben schon gehört, Blutprodukte sind halt eben nicht ewig haltbar. Gerade die Blutplättchen halten sich ja nur 5 Tage nach der Blutspende. Und dieses jährliche Phänomen der Sommerengpässe ist jedoch im Großen und Ganzen konstant, was auch aktuelle Statistiken des Paul-Ehrlich-Instituts zeigen. Da haben wir hier eine ganz spannende Statistik einmal vorliegen, die die letzten 10 Jahre einmal darstellt. Und man sieht eigentlich so ein leichtes Down und wieder ab. Und wir sind jetzt aber aktuell bei ungefähr 7 Millionen Spenden, Stand 2024. Im Vergleich fand ich es nochmal ganz gut mit anderen Mitgliedstaaten des Europarates liegt Deutschland jetzt gar nicht so schlecht gelegen auf dem Ranking mit seiner Blutspendebereitschaft. Aktuell an Platz 4 hinter den Ländern Zypern, Man hat immer pro 1000 Einwohner geschaut, wie viele Vollblutspenden da zustande kommen. Da sind es in Zypern eben 75, in Griechenland 52, in Kroatien 49 und in Deutschland dann 44. Die Zahlen schwanken immer ein bisschen je nach Quelle. Und dann habe ich mich auch gefragt, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass gerade so Zypern oder Griechenland relativ oder deutlich besser dastehen. Kannst du dir vorstellen, woran es liegt?
Weil da wahrscheinlich die Familien so groß und dann die Angehörigen immer ganz viel Blut spenden.
Interessanter Ansatzpunkt. Also es hat tatsächlich was mit familiärer Vorbelastung zu tun, weil gerade...
Also wegen der,
genau, Thalassämien. Ja, ne? Da gibt es eben enorm viele Menschen mit so einer... mit so fehlgefalteten Hämoglobinstrukturen, die dann eben unter dieser rezidivierenden Blutarmut leiden. Und aus Solidarität spendet man dann natürlich mit dem Bewusstsein einfach häufiger.
Die sind halt mehr dafür sensibilisiert, weil es in diese Blutarmut halt einfach familiär gesehen häufiger vorkommt. Also das ist ja schon mal eine positive Neuigkeit, dass Deutschland da gar nicht so... Also wir sind eigentlich von den Ländern, die nicht von diesen Mittelmeer, von dieser Mittelmeerkrankheit betroffen ist, auf Platz 1. Kann man es ja auch noch plakativ auf sozusagen formulieren. Und das ist ja auch mal was Schönes zu wissen und es reicht trotzdem leider nicht aus. Aber es gibt auch noch was anderes, was prinzipiell in Deutschland besser geworden ist, und zwar der Verfall bzw. der Verwurf von Erythrozytenkonzentraten. Das heißt, es wird relativ wenig bis gar nichts eigentlich von dem, was für eine Transfusion vorgesehen ist, verworfen. Das heißt, wir haben von den Millionen Einheiten, die jedes Jahr transfundiert werden oder transfundiert werden sollen, nur einen ganz kleinen Bruchteil eigentlich, der verworfen wird, beziehungsweise der dann auch verfällt. Und der ganz, ganz große Teil, also weit über 90%, wird auch dann transfundiert.
Was immer aufmerksam macht jetzt oder sensibilisiert gerade für diese Engpässe in den Sommermonaten, ist die Hashtag MissingType-Kampagne. Auch da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich? Und auch das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Sie funktioniert nach dem Motto, erst wenn es fehlt, fällt es auf. Der Claim kommt ursprünglich aus dem Vereinigten Königreich. Seit 2018 stößt man auch jährlich jetzt hierzulande auf fehlende Buchstaben in Unternehmen, prominenten Partnern, zum Teil auch Adressen. Und durch den in den Namen fehlenden Buchstaben A, B und O, stellvertretend eben für die verschiedenen Blutgruppen A, B, A, B und 0, sollen Menschen eben auf die Notwendigkeit der regelmäßigen Blutspenden aufmerksam gemacht werden. Und diese Kampagne wird immer um den Tag der Blutspende, der jetzt kürzlich erst gewesen ist, nämlich am 14. Juli, durchgeführt, weil, wie schon mehrmals darauf hingewiesen, die Bereitschaft zur Blutspende jetzt einfach erwartungsgemäß wieder sinkt.
Da müssen wir den Namen vom Podcast jetzt Uf Messerschneider dann umbenennen.
Stimmt. Witzig.
Naja. Keine Angst, wir wollen jetzt nicht noch weiter ins Detail gehen, was die Blutgruppen oder den Ablauf von der Transfusion anbelangt, weil das würde jetzt auch einfach den Rahmen der Folge sprengen. Aber es gibt schon noch ein paar Mythen, die mit Blutspende zu tun haben. Und da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen mit ein paar Mythen aufräumen.
So sieht's aus. Ich starte mal mit dem ersten Mythos. Es gibt eine Altersobergrenze über 60 bzw. 65 Jahre bei der Erstspende und 70 bis 75 Jahren bei Wiederholungsspenden darf kein Blut mehr gespendet werden.
Diese Aussage ist falsch. Und zwar gibt es hier seit März 2023 keine Altersgrenze mehr bei den Wiederholungsspenden. Die wurde nämlich aufgehoben und obliegt jetzt am Ende des Tages der ärztlichen Beurteilung und deren Einschätzung, ob eine Spende noch sinnvoll ist. Also es wird quasi individuell entschieden und so können auch fitte SeniorInnen, also die weiterhin, die Boomer, dürfen weiterspenden. Und beim Deutschen Roten Kreuz gilt auch noch, dass über 68-Jährige oder Erstspender über 60 auch wieder nach ärztlicher Einschätzung sozusagen vor Ort geguckt wird, ob sie spendertauglich sind oder nicht. Aber es gibt keinen harten Cut-off im klassischen Sinn, sondern es gibt dann einfach ab einem gewissen Alter eine Beurteilung. Der nächste Mythos: Homosexuelle Männer dürfen kein Blut spenden.
Diese Aussage ist natürlich falsch, sie ist diskriminierend und deswegen wurde auch im Transfusionsgesetz eine Änderung durchgeführt diesbezüglich und die Abschätzung liegt jetzt in ärztlichem Ermessen. Prinzipiell gilt für alle Menschen mit häufig wechselnden Sexualpartnern, dass eine Karenz von ungefähr 4 Monaten ausgesprochen werden kann für die Blutspende, was eben mit dem Hintergrund festgelegt wurde, dass eben Menschen mit häufigerem Sexualkontakt, unter Umständen noch ungeschützt, natürlich ein erhöhtes Risiko für Infektionen wie Hepatitis C haben können.
Sehr gut.
Nächster Mythos. Durch Blutspenden können Infektionskrankheiten übertragen werden.
Das ist natürlich ein Klassiker und führt auch bei älteren Menschen immer noch zu Verunsicherungen, die dann vielleicht sagen, sie wollen keine Bluttransfusion oder die auch ablehnen, weil sie Angst haben, dass sie sich mit Hepatitis oder HIV infizieren. Mittlerweile ist es aber durch eine strenge Testung der Blutspendedienste eigentlich quasi ausgeschlossen, dass man sich ansteckt mit diesen Erkrankungen. Aber es ist schon so, dass zwischen 1970 und 1980 in Deutschland schätzungsweise 4.500 Menschen im Rahmen von der Blutgerinnungsstörung, der sogenannten Hämophilie, regelmäßig Transfusionen erhalten haben, sich mit dem Virus infiziert haben. Das sieht man heute auch manchmal noch bei PatientInnen, da kann ich mich gut dran erinnern, in der Uniklinik, dass Menschen zum Beispiel dann manchmal mit Hepatitis oder so auffallen oder das einfach haben und das auch bekannt ist, die halt eine Transfusion in den 70ern oder 80ern bekommen haben. Denn leider wurde das Virus erst 1989 entdeckt und dementsprechend wurden dann auch erst Testmethoden entwickelt. Heute ist es so, laut Aussage des DRK werden alle Blutspenden auf Hepatitis A, B, C und E sowie HIV, Syphilis und auch Parvovirus B19 getestet.
Sidefact hier an der Stelle, ich habe ja ein paar Podcasts im Vorhinein gehört. Die interessante Idee hinter der Blutspende war ursprünglich mal, dass man sich überlegt hatte, dass man bestimmte Eigenschaften übertragen will, ne? Also nicht Infektionskrankheiten oder eben das Blut an sich, sondern man wollte Eigenschaften übertragen. Die Idee der Blutspende ist nämlich schon 300 Jahre alt und erst Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts haben Ärzte die Idee gehabt, dass Blutprodukte gerade für Mütter mit Geburtskomplikationen einen erheblichen Überlebensvorteil entstehen könnte. Und man hat eben dementsprechend dann auch diese Antikörpersysteme entdeckt und angepasst. Aber ganz, ganz ursprünglich hat man Tierversuche durchgeführt und hatte nämlich die Idee, dass wenn man Blut von zum Beispiel einem ganz, ganz zahmen und gut erzogenen Hund auf einen wilden Hund überträgt, dass das dann eben zu einer Wesensveränderung führt. Fand ich spannend, habe ich so auch noch nicht gehört gehabt vorher.
Hat's geklappt?
Ich glaube nicht.
Okay. Dann kommen wir zum nächsten Mythos. Tätowierte dürfen kein Blut spenden.
Habe ich auch schon häufiger gehört, diese Aussage tatsächlich. Auslöser für diesen Mythos war unter anderem ein Interview, welches 2011 mit dem portugiesischen Fußballstar Cristiano Ronaldo geführt wurde. Und der hat nämlich gesagt, dass er sich keine Tattoos stechen lassen würde, damit er weiterhin regelmäßig Blut spenden kann. Und so kursierten daraufhin bald die Gerüchte in der Blutspende-Community, wer ein Tattoo hat, darf auf gar keinen Fall mehr Blut spenden. Da muss man sagen, das stimmt so nicht. Auch mit einem Tattoo darf man natürlich Blut spenden. Das Einzige ist nur, wenn man ein frisch gestochenes Tattoo hat, hat man auch hier eine Sperrfrist von circa 4 Monaten, weil auch man da nie 100% sicher sein kann, dass der Tätowierer oder die Tätowiererin eine verunreinigte Nadel benutzt hat, die auch wieder zum Beispiel eine Infektionskrankheit wie Hepatitis C übertragen könnte.
Da gab es auch lange Jahre das Gerücht immer mit Leuten, die sich irgendwie aus Thailand oder so mit einer Tätowierung zurückgekehrt sind.
Ja, genau.
Auch noch.
Ja.
Dass das immer High Risk war für Infektionskrankheiten.
Ich weiß auch noch, da, als du damals in Neuseeland warst, da Neuseeland warst du, ne?
Wo ich mir dieses Rückentattoo abstechen lassen, den Drachen.
Ja, genau. Okay. Nein, aber ich weiß noch, da ging es auch irgendwie darum, dass ich auch so mit Mama drüber gesprochen hatte, so, ja, ich würde niemals nach Südostasien reisen und noch auf gar keinen Fall mir noch ein Tattoo stechen lassen, weil da ja noch die Überlegung war, da mal irgendwie hinzufahren als Rückweg.
Ja.
Und dann so, ja, da holt man sich auf jeden Fall Hepatitis C. Und dann war ich auch mal so richtig brainwashed, so, oh Gott, Alter, ich muss das unbedingt all meinen Freunden ausreden, die das machen. Naja.
Gut, bin trotzdem froh, dass ich mir den Drachen habe nicht stechen lassen.
Ist so. Lieber noch zum letzten Mythos kommen. Personen, die sich in der Zeit vom 01.01.1980 bis 31.12.1996 insgesamt länger als 12 Monate im Vereinigten Königreich, Großbritannien oder in Nordirland aufgehalten haben, dürfen kein Blut spenden.
Das ist eine ganz interessante Sache, weil in diesem Zeitraum gab es halt gehäuft Fälle von der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit beziehungsweise einer Form, die mit dem Verzehr von BSE-infiziertem Rindfleisch in Verbindung gebracht wurde, also damals Rinderwahnsinn, das kennt ihr bestimmt alle noch aus der Bildzeitung oder ähnlichen Medien. Und das ist halt gehäuft in Großbritannien vorgekommen beziehungsweise nachgewiesen worden. In Großbritannien kam es jedoch nie zu dieser Krankheitswelle, sondern es gab natürlich vereinzelte Fälle, aber nicht diese Welle. Und deswegen wurde auch letztes Jahr vom Paul-Ehrlich-Institut dieses Spendeverbot oder dieser Spendevorbehalt gekippt und dann auch aus den Empfehlungen rausgenommen. Also im Endeffekt haben die einfach vergessen, die Empfehlungen damals anzupassen und haben es einfach jahrelang drinstehen lassen, weil diese BSE-Welle in dem klassischen Sinn gab es nicht.
Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch aus persönlicher Erfahrung noch, da hatte ich nämlich vor einem Jahr nämlich erst noch einen Patienten damals beraten. Da ging es auch um so Aderlass in der Praxis, wo ich gemeint habe, ja, geht auch Blutspenden, und er dann genau dieses Argument angeführt hatte. Und das fand ich ganz cool, da mal zu sehen, auch wenn man sich eben mit solchen Sachen beschäftigt, wie da doch einfach noch Bewegung drin ist mit Änderungen.
Man kann immer was lernen.
Ist so.
So wie auch in dieser Folge. Dieses Mal kurz und knackig gehalten. Und wir kommen damit zu unseren Verbesserungsvorschlägen bzw. Take-Home-Messages. Was ich gut fand, wir stehen im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht da, wie man immer denkt. Das kann man ja auch mal positiv sagen. Es wird eigentlich relativ viel gespendet und wir müssten halt noch ein bisschen mehr spenden. Da muss sich jeder natürlich an die eigene Nase oder die Hutkrempe greifen. Ich natürlich auch. Ich habe noch nie gespendet und sollte das auf jeden Fall ändern.
Was?
Was?
Aber du kennst doch deine Blutgruppe immer positiv.
Das stimmt, aber die ist nicht so häufig bis jetzt gegeben worden, diese Blutgruppe, beziehungsweise dieses Blut. Nach dieser Folge gibt es auf jeden Fall für niemanden mehr über 18 eine Ausrede, kein Blut spenden zu gehen, sondern jeder kann jetzt auch in den heißen Sommermonaten, außer vielleicht heute am 19. Juni, wo wir hier, keine Ahnung, 35 Grad haben, während der Aufzeichnung Blut spenden gehen. Und auch für alle, die jetzt wieder denken, ja klar, ich habe es ja einfach vergessen die ganze Zeit, es gibt mittlerweile auch Blutspende-Apps. Die habe ich jetzt auch noch nicht. Hast du schon eine, Julia?
Ich habe sie mir runtergeladen gestern noch, weil ich mal angucken wollte.
Und was sind die Vorteile von dieser Blutspende-App?
Naja, auf der einen Seite kannst du natürlich deine Gesundheitsdaten auch da drin speichern, wie zum Beispiel deine Blutgruppe. Du kannst immer nach Orten gucken, wo jetzt gerade Aktionen für Blutspenden sind. Ne, habe ich jetzt auch geguckt tatsächlich, weil ich mir jetzt auch dachte, okay, jetzt wird mal wieder Blut gespendet und dann kann man nach Postleitzahlen einfach suchen, was da in nächster Zeit für Events sind. Und du kriegst auch Erinnerungen, wenn du möchtest. Ne? Dann wird dann registriert, wenn du das letzte Mal Blut gespendet hast, und wenn dann die 56 Tage um sind zum Beispiel für die Vollblutspende, dann wirst du auch erinnert, dass es mal wieder Zeit wäre.
Push-Notification.
Ist so.
Oder so Erinnerungen von deinem letzten Blutspendeaufenthalt, wo du dann so Fotos gezeigt werden mit deinem Vollblut, was du gerade gespendet hast.
War das nicht wunderschön?
Naja, gut. Naja. Aber ja, ist auf jeden Fall schön, dass es sowas gibt. Muss es halt auch verwenden. Da, wie gesagt, sind wir alle selber alt genug, um das auch zu tun. Ich würde sagen, wir haben diese Woche wieder viel gelernt. Es gilt nicht, die 3%-Hürde zu knacken, sondern die 5%-Hürde im politischen wie im blutspenderischen Sinne. Und wir haben auch diese Woche wieder gelernt, dass ein Missstand kein Grund ist, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern bei genauer Betrachtung eine Chance ist für Verbesserung oder halt für die Blutspende. Also, wenn du dich da draußen nicht an Missständen verbrennen willst und scharf bist auf Veränderungen, dann schalte auch nächste Woche bzw. übernächste Woche wieder ein, wenn es heißt UF Messerschneide Podcast.
Zwischen Krankenhausdienst und Podcastproduktion bleibt immerhin Zeit für eine Kaffeepause.
Fake news, you know, it's just so, it's so fake.
So fucking fake.
Denn heute können wir definitiv keinen Kaffee mehr trinken. Das steht außer Frage bei 36 Grad. Da verbrennen wir uns ja nur die Zunge da dran. Und deswegen wollte ich mit dir heute nochmal über Eis reden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe irgendwie immer im Sommer ganz andere Eisgelüste als das restliche Jahr über. Felix isst ja leidenschaftlich gerne Erdbeereis mit Sahne.
In einem besonderen Restaurant, ja.
Das stimmt. Und wenn man Eis isst, isst man dann ja meistens eigentlich eher eins von der Gelateria. Aber manchmal esse ich auch ganz gerne so dieses so klassische Wassereis jetzt wieder. Wie steht's da bei dir um die Gelüste, wenn du Eis isst?
Eher nicht, weil wir haben in fußläufiger Distanz zu dem Ort, wo wir heute auch aufzeichnen, in Klammern mein Zuhause, auch eine Eisdiele, wo wir uns immer hinlaufen. Ja. Wir teilen in der Regel einen großen Eisbecher, wenn wir wirklich viel Eishunger haben.
Mhm.
Und zwar nehmen wir dann einen Bananacup und teilen den.
Ist alles drin, ne?
Ja, ich glaube, das machen die nach Gefühl. Also verschiedene Eissorten und Banane und Schokosauce und ein bisschen Lachsahne.
Yummy. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich dann doch jetzt eher mal in die Tiefkühltruhe gegriffen habe. Und ich bin jetzt, also letztlich bin ich sehr am Flutschfinger hängen geblieben. Fand ich irgendwie lecker. Oder auch dieses Capri-Eis wieder. Ein Trend, der tatsächlich immer an mir vorbeigegangen ist, und ich glaube auch bei dir, ja, weil wir die Kindheit ja relativ ähnlich verbracht haben, ist Kratzeis.
Krass, ja.
Hast du schon mal Kratzeis gegessen?
Nein.
Ich weiß nicht,
was es ist, aber vielleicht habe ich schon mal gegessen.
Nee, ich glaube nicht. Also Kratzeis ist eigentlich auch nur Wassereis, glaube ich, am Ende des Tages. Ja. Aber ich dachte mir auch so, ich sehe da keinen Sinn drin, bis ich auf dieses Kratzeis gestoßen bin, was ich heute mitgebracht habe. Extra für dich habe ich das nämlich gekauft.
Sehr gut.
Und da möchte ich, dass du dir jetzt eine Sorte aussuchst.
Ich habe gedacht, Kratzeis wäre Eis, was quasi an der Gefriertruhe hängt, wenn man die mal wieder abtauen muss und da macht man irgendwie sowas drüber oder so.
Das klingt sau ekelhaft.
Ja.
Deswegen gibt es auch fertig und nehme ich an Felix Lieblingssorten.
Genau, die Julia hat jetzt so 4-5 Becher mitgebracht von der Firma Hitschler. Das ist keine Werbung, wir kriegen eh für nichts Geld. Nur um das auch nochmal zu sagen, und zwar saures Drachenzungen, Wassereis. Aber was macht es jetzt zum Kratzeis?
Ja, weil das einfach nur runterkratzt. Das ist halt das Ding dahinter.
Ach so, mit dem Löffel oder was?
Ja, genau.
Achso. Da gibt es so einen Spatel. Mit den Fingernägeln.
Kannst auch mit Fingernägeln machen.
Ja,
aber ich fand es immer nur so witzig, weil so viele Menschen immer auf dieses Kratzeis abfahren.
Echt?
Ich habe es noch nie gegessen.
Gehört, Alter.
Echt?
Nee. Na gut, wir wollen euch jetzt nicht während der Folge noch damit belästigen, wie wir hier Eis rauskratzen, sondern ich denke, wir machen jetzt kurz die letzten Worte und hinterlassen uns dann das Eis und euch dann die Folge im Internet und hören uns dann in 2 Wochen, oder Julia?
Genau, lasst uns doch noch wissen, was euer Lieblingseis ist. Und ansonsten könnt ihr uns das gerne schreiben, entweder auf unserem Instagram-Account ams-podcast per E-Mail an aufmesserschneidepodcast@gmail.com oder mittlerweile kann man ja auch bei verschiedenen Podcast-Plattformen kommentieren. Hier auch immer gerne liken, teilen, nicht vergessen oder auch eine positive Bewertung gerne hinterlassen. Wir hören uns wieder am 9.7. und melden uns dann mit unserem Eisresümee zurück. Bis dahin.
Viel Spaß und gutes Schwitzen.
It's our dream to be together forever. Get forever. It's our dream to be together forever. Get forever. Forever to